Europa to go. Ein Podcast, der dich ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie. Erfahre es im Podcast Europa to go. Europa to go geht mit einer neuen Staffel an den Start. Nach den Wahlen zum EU-Parlament spricht Jürgen Klute vom Europablock mit Anna Cavazzini über Herausforderungen in der neuen Legislaturperiode, internationale Handelsbeziehungen und das Mercosur-Abkommen. Anna sitzt seit 2019 für die Grünen im Europaparlament und ist Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.
Du bist zum zweiten Mal ins Europäische Parlament gewählt worden. Das erste Mal 2019, jetzt 2024 das zweite Mal. Wenn du rückblickst auf die erste Periode, die du hier verbracht hast und vergleichst das mit dem, was nach den Wahlen passiert ist, hast du den Eindruck, es ist ein großer Unterschied? Es hat sich viel verändert?
Die letzte Legislaturperiode war wirklich unglaublich, würde ich sagen, weil durch die Klimaproteste, dadurch, dass das Klimathema in sehr, sehr vielen EU-Mitgliedstaaten Nummer eins auf der Agenda war und wir dann auch eben eine Kommissionspräsidentin hatten mit Ursula von der Leyen, die sich den Green Deal wirklich zu eigen gemacht hat, haben wir es geschafft, unglaublich viele Gesetze durchzubringen, fraktionsübergreifend hier im Europäischen Parlament, die die Europäische Union halt auf den Pfad der Klimaneutralität bringen. Und das, würde ich sagen, war schon einfach eine sehr, sehr besondere Wahlperiode. Und ich merke schon, logischerweise, das sieht man ja auch, wenn man auf die Wahlergebnisse schaut, dass sich der Wind ein bisschen gedreht hat, dass die Extremrechte größer geworden ist, dass es jetzt quasi auch drei rechte Fraktionen statt nur zwei gibt und dass auch die Konservativen einen ganz anderen Diskurs fahren, die auch am Anfang sehr, sehr stark den Green Deal letzte Legislatur unterstützt haben und jetzt auch sehr viele, sag ich mal, anti-grüne, anti-Nachhaltigkeits-, anti-Klimanarrative fahren. Und deswegen ist die Lage jetzt schon eine andere. Ich glaube aber, dass nicht alles verloren ist, weil dadurch, dass wir Grüne zum Beispiel schon Ursula von der Leyen jetzt mitgewählt haben und ihr abverlangt und abverhandelt haben, dass sie den Green Deal weitermacht, ist schon auch eine gewisse Kontinuität gesichert. Aber ich glaube, es wird viel schwieriger als letzte Legislatur. Und ich glaube, wir werden auch viele Abwehrkämpfe führen müssen.
Apropos European Green Deal. Mit dem Europäischen Green Deal will die EU-Kommission den Übergang zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft schaffen. Konkret bedeutet das, mindestens 55% weniger Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 zu erreichen und das Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung abzukoppeln. Der Green Deal enthält mehrere Maßnahmenpakete, vorrangig im Klima-, Umwelt- und Wirtschaftsbereich sowie verschiedene Initiativen. So sollen bis 2030 3 Milliarden zusätzliche Bäume in der EU gepflanzt werden.
Also ich habe jetzt kürzlich nochmal gelesen, dass der bayerische Ministerpräsident Söder sich nochmal dafür einsetzt, dass das Verbot der Verbrennungsmotoren ab 2035 aufgehoben werden soll. Der italienische zuständige Minister für Europafragen hat sich in ähnlicher Weise geäußert, gestern glaube ich. Wie schätzt du denn das ein? Also es ballt sich da ja irgendetwas im Hintergrund zusammen von rechter und konservativer Seite. Das ist ja offensichtlich so ein Zusammenspiel von Rechten und Konservativen, wirklich entscheidende Schritte, die in der letzten Legislaturperiode erreicht worden sind, wieder rückgängig zu machen. Und wie schätzt du das ein? Geht das überhaupt? Es gibt ja auch gleichzeitig eine technische Entwicklung. Die Industrie stellt sich ja auch um. Ist das also nur eine reine symbolische Diskussion oder ist das tatsächlich eine Gefährdung dessen, was erreicht ist?
Das Verbrennerverbot ist ein Beispiel, aber es gibt noch andere Themen, andere Gesetze, die wirklich in Gefahr sind. Also ich sehe das als eine große Gefahr und nehme das sehr ernst, weil ich auch am Ende der letzten Legislatur gesehen habe, wie schnell es gehen kann, dass man doch Erreichtes und zum Beispiel Umweltstandards zurückdreht. Wir hatten am Ende der Legislatur nach den Protesten der Landwirtinnen und Landwirte eben nochmal in so einem Eilverfahren die paar wenigen Umweltauflagen, die es in der gemeinsamen Agrarpolitik gibt, quasi abgeschwächt, rausgestrichen. Und deswegen ist es schon einfach eine Riesengefahr und man kann sich nicht zurücklehnen, wie ich das vielleicht auch früher dachte und dachte, ja, jetzt haben wir das Gesetz durchgebracht, dass es jetzt auch wirklich kommt. Ich glaube, wir müssen sehr wachsam sein und weiter kämpfen und auch weiter Stakeholder und die Öffentlichkeit überzeugen, dass die Gesetze Sinn machen, obwohl sie eigentlich schon verabschiedet sind. Das ist natürlich auch so ein bisschen traurig, weil ich sehe, dass auch gerade viele Wirtschaftsakteure das natürlich auch nicht gut finden, dass die Politik ständig so ein Hin und Her veranstaltet, dass wir Gesetze auf den Weg bringen, vorgestern und dann morgen verschiedenste Leute, die auch mitgestimmt haben, auf einmal sagen, ja, wollen wir doch nicht. Ich glaube, das verursacht Unsicherheit bei den Wirtschaftsakteuren. Beim Verbrenner aus ist das zum Beispiel ein richtig wichtiger Faktor. Und ich glaube, es verursacht auch Unsicherheit in der Bevölkerung, weil ja, wir leben eh gerade schon in diesen Zeiten der Unsicherheit. Man merkt, die Leute brauchen eigentlich so ein bisschen auch eine Orientierung und eine Guidance. Und man muss, glaube ich, einfach die Politiken besser erklären. Und wenn das alles, was wir gemacht haben, jetzt immer wieder in Frage gestellt wird, erhöht sich auch die Unsicherheit in der Bevölkerung. Ich glaube, das ist gerade keine gute Strategie.
Wie erklärst du dieses Verhalten von Politikern? Denn ich meine, die Wirtschaft selber, du hast es gerade auch gesagt, legt ja eigentlich Wert auf Verlässlichkeit und Kalkulierbarkeit. Das ist ja im Grunde antiwirtschaftlich oder wirtschaftsschädigend, was da gemacht wird. Wie erklärst du dieses Verhalten von Politikern und Politikerinnen zum Teil ja auch?
Bevor ich auf die Frage komme, vielleicht nochmal einen wichtigen Punkt, der auch von Konservativen hochgeschätzte Mario Draghi, der ehemalige italienische Ministerpräsident, hat ja jetzt seinen berühmten Bericht oder lang erwarteten Bericht zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit vorgelegt. Und auch er sagt, dass der Green Deal und die Gesetzgebung zur Dekarbonisierung der Wirtschaft helfen kann und auch eine Säule ist für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit, diese zu sichern. Wenn aber sozusagen keine Widersprüche in der Gesetzgebung auftreten, wenn wir alle in die gleiche Richtung marschieren. Und auch, ich finde, Konservative, indem sie gerade verschiedene Debatten anstoßen, zerstören eigentlich auch so ein bisschen das, was selbst konservative Ökonomen eigentlich sehen als einen Vorteil für unsere Wettbewerbsfähigkeit. Aber nochmal zurück zur Frage, warum sie das machen. Also ich glaube schon, dass es erstmal vor allen Dingen darum geht, auf Stimmenfang zu gehen. Das hat man im Europawahlkampf gemerkt. Da kochte das eigentlich zum ersten Mal richtig hoch. Das aus vom Verbrenner aus in verschiedenen Mitgliedstaaten. In Deutschland hat das CDU, CSU sehr stark gepusht, aber auch in anderen Staaten. In Tschechien gab es eine Partei, die nur deshalb jetzt gewählt wurde und einen Abgeordneten stellt oder zwei. Und der einzige Agendapunkt war das Aus des Verbrennermotors. Also es, ich glaube, dass es vor allen Dingen sozusagen wahltaktische Dinge waren, weil Konservative gemerkt haben, dass man jetzt mit diesen Anti-Klima-, Anti-Grün-Narrativen Punkte machen kann. Aber wie gesagt, rational halte ich es nicht für rational.
Apropos Draghi-Bericht. Der Draghi-Bericht, benannt nach seinem Autor, dem früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi, wurde im September 2024 vorgelegt. Er schlägt verschiedene Schritte zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Europas durch engere Zusammenarbeit in Kernbereichen und hohe Investitionen in gemeinsame Ziele vor. Als zentrale Ziele sind definiert: die Innovationslücke zu den USA und China zu schließen, die Dekarbonisierung mit einer höheren Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden und die Abhängigkeit Europas von ausländischen Wirtschaftsmächten zu verringern.
Kommen wir zu deinem eigentlichen Arbeitsschwerpunkt hier im Europäischen Parlament. Du bist Ausschussvorsitzender des IMCO. IMCO, das ist der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Was sind die wichtigsten Themen im Augenblick? Es wird ja nicht so viel in deutschen Medien darüber berichtet, was in den Ausschüssen passiert. Daher, was steht bei euch im Augenblick auf der Tagesordnung? Was sind so die zwei, drei wichtigsten Themen, die auch Bürger und Bürgerinnen eigentlich interessieren sollten und könnten?
Wir sind ja gerade als gesamtes Europaparlament in so einer Übergangsphase. Wir haben noch nicht mit der Gesetzgebung für die neue Legislatur begonnen und sind gerade dabei, die Anhörungen für die designierten Kommissarinnen und Kommissare vorzubereiten, weil das natürlich immer ein Moment ist, wo wir als Abgeordnete auch Themen setzen können, der Kommission Themen abverlangen können, sie pushen können, bestimmte Gesetze vorzuschlagen. Und das ist gerade auf der Beta-Ebene das, wo wir uns als Ausschuss mit beschäftigen. Und was ich so sehe, sind viele Abgeordnete Und auch wir Grüne wollen zum Beispiel unbedingt, dass die Kommission eine Revision der Beschaffungsrichtlinien vorschlägt, damit wir endlich bestimmte Kriterien wie Tarifbindung, nachhaltige Kriterien, aber auch regionale Kriterien stärker in der Beschaffung verankern, sodass wir Beschaffung.
Also darf ich einmal kurz für die Zuhörer fragen, Beschaffungsrichtlinie oder Beschaffungsfrage, worum geht es da genau?
Öffentliche Stellen überall in Europa kaufen Dinge ein, wie irgendwie die Kleidung fürs Krankenhaus oder weiß nicht, irgendwas, wenn in der Stadt Blumenkübel aufgestellt werden oder was auch immer. Und das ist eine unglaublich große Menge an Geld, 14% des Bruttoinlandsproduktes. Und unsere Idee ist, wenn man dieses Geld strategischer einsetzt, zum Beispiel da nicht immer chinesische Firmen bevorzugt, nur weil sie billiger sind, schaffen wir es sozusagen, einen größeren Markt auch zu schaffen für die Güter, die von europäischen Firmen hergestellt sind und sich auf dem Pfad der Nachhaltigkeit begeben haben. Also, dass man sagt, okay, wenn jetzt, ich traf letztens eine Firma, die stellt nachhaltige Abwasserrohre her und sagt, die kommen nie zum Zug, weil immer total billige Betonabwasserrohre benutzt werden, die aber gar nicht nachhaltig sind. Und wenn man aber in den Ausschreibungskriterien von europäischer Ebene sagt, ja, ihr müsst solche Dinge ausschreiben, die hier produziert sind, die länger halten, dann bringt es was fürs Klima, aber es bringt eben auch was für solche Unternehmen, die umstellen. Also das ist zum Beispiel was wir als Grüne pushen oder vielleicht ein zweiter Punkt, der auch viel bei mir im Ausschuss diskutiert wird, nicht nur von uns Grünen, ist die Frage, wie man nochmal stärker sicherstellt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher online nicht in so Fallen tappen, wie man ist auf einer App, wo man Billigprodukte kaufen kann und diese App gibt einem ständig irgendwie neue Punkte, wenn man irgendwie noch was kauft, also dass man sozusagen so reingezogen wird in so, wir nennen das Addictive Designs, also in süchtig machende Online-Designs. Und da hoffen wir, dass die Kommission auch was vorschlägt. Also wir versuchen gerade als Ausschuss und als Grüne, als verschiedene Akteure hier im Parlament, Themen auf die Agenda zu setzen, damit die Kommission das vorschlägt.
Apropos Europäisches Parlament. Die Europäische Union verfügt über eine eigene Legislative und Exekutive sowie eine unabhängige Justiz und eine Zentralbank. Diese werden von einer Reihe weiterer Organe und Einrichtungen unterstützt und ergänzt. Während die Europäische Kommission unter anderem Gesetze vorschlägt und deren Umsetzung koordiniert und kontrolliert, sowie die Politik in den verschiedenen Bereichen umsetzt, ist das Europäische Parlament die direkte Vertretung der BürgerInnen auf europäischer Ebene. Es wird alle 5 Jahre EU-weit gewählt, das letzte Mal im Juni 2024. Die Kompetenzen des Europaparlaments wurden in den letzten Jahrzehnten immer weiter ausgebaut. Sie reichen von der unmittelbaren Mitwirkung an Gesetzen und Initiativmöglichkeiten für Rechtsvorschriften über Befugnisse hinsichtlich des EU-Haushalts bis hin zur Kontrolle der EU-Kommission. Das Europaparlament hat 720 Abgeordnete aus allen EU-Ländern, proportional zu deren Bevölkerungsgröße. Diese sind nicht in nationalen Delegationen organisiert, sondern schließen sich gemäß ihrer politischen Ausrichtung zu Fraktionen zusammen, deren Mitglieder aus verschiedenen Ländern kommen. So gibt es eine sozialdemokratische und eine konservative Fraktion, eine grüne, eine linke, eine liberale und mehrere ultrarechte Fraktionen. Zu verschiedenen Themen arbeiten die Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen in Ausschüssen, wie beispielsweise Beschäftigung und Soziales, Regionen, Handel, Landwirtschaft oder Auswärtiges. Die Zusammenarbeit mit anderen Ländern oder Weltregionen wird über sogenannte Delegation realisiert. Der Rat der EU ist das Gremium der Regierungen der Mitgliedstaaten. Dort werden die endgültigen Entscheidungen getroffen. Bei Differenzen mit dem Europaparlament bzw. der EU-Kommission werden Vermittlungsverfahren wie der sogenannte Trilog eingeleitet.
Und wir haben noch 2 große Gesetze von letzter Legislatur, die wir gerade noch fertig verhandeln. Das ist auch sehr verbrauchernah. Einmal verhandeln wir jetzt noch fertig die Spielzeugrichtlinie. Also wie können wir sicherstellen, dass wirklich jedes Spielzeug, was wir unseren Kindern an die Hand geben, nicht gefährlich ist, dass irgendwie nichts abgeht, was das Kleinkind verschlucken kann oder dass auch nicht das Unternehmen mithört, weil irgendwie das digital verbunden ist und dann im Endeffekt das so ein bisschen benutzt wird als Einfallstor, um um zu spionieren. Also das sind ist ein ganz großes Thema. Wir wollen unsere Spielzeuge sicherer machen. Und ein zweites großes Gesetz, was noch übrig geblieben ist von letzter Legislatur, ist, dass wir Unternehmen verpflichten wollen, wissenschaftlich zu substantiieren, wenn sie ihre Produkte anpreisen mit Labeln wie, hey, das ist ein grünes Produkt, das ist ein natürliches Produkt, das ist ein nachhaltiges Produkt, das können sie gerade einfach so machen. Keiner prüft das. Und mit der sogenannten Green Claims Directive wollen wir das sicherstellen, dass dann auch die Verbraucher das kaufen, was sie erwarten, dass dann wirklich ein nachhaltiges Produkt dahinter steckt. Also, wie gesagt, Übergangsphase, ein bisschen Reste von letzter Legislatur und neue Gesetze jetzt auf den Weg bringen, die wichtig sind für die Verbraucher, für die Online-Welt, für den Binnenmarkt.
Ein weiterer Schwerpunkt deiner politischen Arbeit sind die Beziehungen zu Brasilien, zu Lateinamerika. Du bist in der Delegation für Brasilien und auch damit automatisch im Eurolat-Ausschuss. Das ist eine parlamentarische Versammlung zwischen Mitgliedern des Europäischen Parlaments und Parlamentariern aus lateinamerikanischen Ländern. Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Herausforderungen, die wichtigsten Themen zum Bereich internationaler Handel? Wo liegen da nach deiner Sicht im Augenblick die Hauptherausforderungen?
Ich finde, wir haben hier auch in letzter Legislatur viel erreicht, um die Lieferketten nachhaltiger zu machen. Wir haben das Lieferkettengesetz auf den Weg gebracht. Wir haben ein Verbot für Produkte aus Zwangsarbeit auf den Weg gebracht oder zum Beispiel das Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten.
Apropos Lieferkettengesetz und Anti-Entwaldungsverordnung. Das europäische Lieferkettengesetz soll mit seinen Festlegungen Menschen- und Arbeitsrechte von Anfang bis Ende globaler Lieferketten gewährleisten. Zudem sollen damit ein Raubbau an Ressourcen sowie die Schädigung von Umwelt und Klima verhindert werden. Nachdem das Europaparlament zugestimmt hatte, haben die EU-Mitgliedstaaten im Mai 2024 das EU-Lieferkettengesetz final gebilligt. Gegen das Gesetz, das große Unternehmen in die Pflicht nimmt, hatte bis zuletzt vor allem die deutsche FDP gekämpft. In gleiche Richtung geht die EU-Verordnung zur Verhinderung der Entwaldung in Lieferketten. So sollen Rohstoffe und Erzeugnisse nur dann in die EU eingeführt werden dürfen, wenn diese nicht mit Entwaldung und Waldschädigung in Verbindung stehen. Die Verordnung sollte ab dem 30. Dezember 2024 gelten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat auf Druck von Lobbyverbänden jedoch Anfang Oktober 2024 eine Verschiebung angekündigt.
Und auch hier sehe ich, dass es Angriffe gibt. Es gibt Akteure, die das irgendwie wieder zurückdrehen müssen. Also auch hier ist es so ein bisschen ein Punkt, dass wir das Erreichte verteidigen müssen. In der letzten Legislatur haben wir außerdem durchgesetzt, dass die Kommission einen neuen Ansatz für bilaterale Handelsabkommen auf den Weg bringt, wo mehr Nachhaltigkeit verankert ist. Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, die Umwelt stärker berücksichtigt wird, als das noch vorher der Fall war. Und wir sehen auch hier, dass jetzt sozusagen die Kommission ganz leicht sagt, das besteht ja in den Praxistest nicht, viele Länder des globalen Süden wollen das nicht, wollen nicht mehr Nachhaltigkeit in den Handelsabkommen verankern. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt für uns Grüne und aber auch andere progressive Akteure, dass wir diesen neuen Ansatz für mehr Nachhaltigkeit in den Handelsabkommen weiterhin durchfechten für alle zukünftigen Handelsabkommen. Und wo es gerade spitz auf Knopf steht, ist das Abkommen mit den Mercosur-Ländern. Wir haben das als Parlament damals gestoppt unter Bolsonaro, weil der ja einfach einen massiven Kahlschlag betrieben hat, was den Regenwald angeht, aber auch was die Menschenrechte angeht. Mit der Regierung Lula verhandelt die Kommission seitdem nach, wirklich auch auf Druck von uns im Parlament, auch von Zivilgesellschaft, dass das Mercosur-Abkommen sich auch stärker in Richtung Nachhaltigkeit ausrichtet. Und da laufen die Verhandlungen und es ist zu früh zu sagen, was da bei rumkommt. Aber ich glaube, das ist für mich der zentrale Punkt, dass wir in einer Situation, wo wir so ein bisschen in neuen geopolitischen Herausforderungen sind, wo alle sagen, ja, wir müssen uns stärker von China emanzipieren oder natürlich auch von autokratischen Regimen wie Russland und stärker diversifizieren, dass wir dieses Diversifizieren nicht auf Kosten von Umwelt- und Menschenrechten machen.
Apropos EU-Mercosur-Abkommen. Bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten verhandeln EU und die südamerikanischen Mercosur-Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay, Uruguay und Bolivien, über ein Freihandelsabkommen. Der Pakt soll den Handel zwischen den Partnern erleichtern, indem etwa Zollgebühren gesenkt oder ganz abgeschafft werden. Es würde vor allem durch Umweltzerstörung und Chemikalieneinsatz billig produziertes Fleisch nach Europa bringen und die hiesige Landwirtschaft schädigen. Profitieren würden dagegen vor allem die europäische Auto- und Chemieindustrie durch stark vergrößerte Exporte in den Mercosur-Raum. Wegen dieser kritischen Punkte ist der Abschluss des Freihandelsabkommens mehrfach verschoben worden.
Du hast das Mercosur-Abkommen ja schon angesprochen. Das ist ein Dauerbrenner. Über 20 Jahre wird schon drüber verhandelt. Also im Parlament haben wir auch schon das auf der Tagesordnung gehabt. Ja, Österreich hat sich bisher ziemlich gegen Mercosur ausgesprochen. Da gibt es, soweit ich mich erinnere, auch Parlamentsbeschlüsse. Und jetzt hat sich aber auch nochmal Michel Barnier als der zukünftige oder der neue französische Regierungschef gegen Mercosur ausgesprochen. Wie schätzt du das ein? Du hast gesagt, es ist nicht so ganz einfach, aber im Augenblick scheint es ja doch wirklich mehr und mehr Leute zu geben oder Regierungen zu geben, die sich dagegen sperren. Es müsste ja gar nicht alle sein. Wenn nicht alle zustimmen, dann wird schon schwierig, wenn Österreich und Frankreich sich dagegen sperren. Wie schätzt du das ein? Wird das jetzt verlaufen? Ist die Chance eher größer, dass es im Sande verläuft und untergeht, oder gibt es doch nochmal ein Revival vom Mercosur-Abkommen?
Also mein Bauchgefühl ist, aber wir haben es noch nicht getestet, dass anders als vor ein paar Jahren, als Bolsonaro noch dran war, wir jetzt im Parlament nicht mehr eine Mehrheit gegen das Abkommen organisieren könnten, ist mein Gefühl. Also wir hatten jetzt auch schon gegen Ende der letzten Legislatur ein, zwei Abstimmungen in Resolutionen, wo wir es nicht mehr geschafft haben, als Grüne unsere Änderungsanträge durchzusetzen, dass wir das Abkommen kritisch sehen und so weiter und so fort. Deswegen, ich habe das Gefühl, im Europaparlament haben sich die Mehrheiten da so ein bisschen gedreht, eben genau aus dieser Diskussion heraus, dass wir uns stärker diversifizieren müssen, dass ja die Staaten Lateinamerikas gute Partner dafür sind und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass es weiterhin berechtigte Kritik und Widerstände gibt aus der Zivilgesellschaft, von uns Grünen, von Linken zum Beispiel, auch von ein paar Sozialdemokraten, ein paar von den Renew. Und dass auch einige wichtige Mitgliedstaaten dagegen sind. Ich weiß aber am Ende nicht, wie die Dynamik ist, wenn die Kommission sagt, ja, wir haben es jetzt fertig verhandelt, ob die trotzdem weiterhin dagegen sind. Was mich so ein bisschen nervt an der Debatte, zum Beispiel in Österreich oder teilweise auch in Frankreich, dass es halt, wenn es dann um die eigenen Landwirte geht, dann wird halt blockiert. Ganz oft haben wir aber andere Handelsabkommen, die dann schlecht sind für die Landwirte von unseren Partnerländern oder schlecht für die Umwelt oder schlecht für die Menschenrechte, und dann winken es die Mitgliedstaaten durch. Also ich finde gut, dass sich Österreich kritisch zum Beispiel äußert, aber dann sollte man halt auch gucken, dass man insgesamt halt diese Maßstäbe auch für andere Abkommen anlegt. Das ist so ein bisschen mein Take zu den Widerstände in manchen Mitgliedstaaten. Aber ja, es ist ein umstrittenes Abkommen, richtigerweise. Es wird krasse Konsequenzen haben. Wir sind kurz vor dem Kipppunkt im Amazonas. Es versuchen gerade viele Akteure, das Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten zu verschieben, was für mich eine der Grundvoraussetzungen wäre, damit wir überhaupt das Mercosur-Abkommen abschließen können. Also ja, es wird noch große Diskussionen geben, und ich bin gespannt, wie die Kommission das handeln wird.
Noch ein ganz anderes Thema. Das Europäische Parlament ist nach den letzten Wahlen ein ganzes Stückchen weiter nach rechts gerutscht. Du hast das zu Anfang schon angedeutet. Was denkst du, welche Maßnahmen, welche politischen Richtungen muss das Europäische Parlament, muss die Europäische Union einschlagen, um diesen Rechtsruck zu stoppen? Es ist ja nicht nur ein Rechtsruck auf europäischer Ebene, es ist ja im Grunde nur die Widerspiegelung dessen, was auch in den Mitgliedsländern an Rechtsruck da ist. Aber siehst du eine Chance, hast du Ideen, wie man das politisch stoppen kann, was man dem entgegensetzen kann, auch um in den Mitgliedsländern ein Stückchen den Rechtsruck wieder auszubremsen, abzufangen, zu stoppen?
Also ich finde, eigentlich hat die Europäische Union die wichtigsten Hebel in der Hand oder ist eigentlich die Europäische Union der Akteur, die Akteurin, die das auch wirklich stoppen kann oder die diese Entwicklung Einhalt gebieten kann? Denn ich glaube, und das zeigen ja auch viele auch psychologische Studien, dass gerade eine krasse Unsicherheit herrscht, dass die Leute wegen der verschiedenen Krisen, wir hatten Corona, dann haben wir den Angriffskrieg in der Ukraine, dann den Krieg im Nahost, dann haben wir die Klimakrise, dass die Leute einfach extrem verunsichert sind. Und ich glaube, als Europäische Union noch stärker zu zeigen und wirklich das auch umzusetzen, dass die Europäische Union Bollwerk gegen diese ganzen Krisen ist, auch Sicherheit schafft für die Menschen, ist, glaube ich, total wichtig. Ich finde schon, dass wir nicht so einen schlechten Job gemacht haben in der letzten Legislatur. Ich finde, die Corona-Pandemie wurde einigermaßen gut gehandelt auf europäischer Ebene. Und auch ja im Falle des Kriegs der Ukraine zum Beispiel steht die Europäische Union eng zusammen. Aber es reicht halt nicht. Ich glaube, wir müssen halt sozusagen noch mehr die Menschen davon überzeugen, dass wir diese Krisen handeln können. Und ich glaube, es braucht auf progressiver Seite einfach mehr auch emotional besetzte, mit Hoffnung besetzte Zukunftsideen, Zukunftsprojekte, damit wir so ein bisschen rauskommen aus dieser Krisenstimmung, die sich ja die Rechtsextremen super schlau, muss man leider sagen, zunutze machen. Und ich glaube, und das ist mein letzter Satz, dass da auch eben weiterhin die Konservativen eine wichtige Rolle spielen. Denn wenn die, wie das gerade auch in Deutschland passiert, finde ich, ständig in diesen Chor einfallen, dass ja alles scheiße ist, dass alles den Bach runtergeht, dass Deutschland den Bach runtergeht, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht, dann verstärkt das halt bei vielen Leuten dieses Krisengefühl. Und ich glaube, eine demokratische, vernünftige Opposition muss einfach eine andere Rolle spielen, damit das eben nicht verstärkt wird, sondern sie sollten einfach alternative Angebote machen zu dem, was die Regierung macht. Das ist ja fair. Aber da sehe ich, wie gesagt, wirklich auch die konservativen Kräfte in der Verantwortung.
Eine letzte Frage, nochmal eine etwas persönlichere Frage. Hast du persönliche Ziele dir gesetzt? Hast du irgendetwas, was du in dieser Legislaturperiode in den nächsten 5 Jahren erreichen willst? Und ja, hast du eine Idee, mit wem du das eventuell erreichen kannst?
Ja, ich habe ganz viele Ideen und ganz viele Dinge, die ich erreichen will. Aber vielleicht, um ein Beispiel zu nennen, von einem ganz konkreten Gesetz, was wir auch in der letzten Legislatur angefangen haben und jetzt fertig verhandeln müssen, ist die große Zollreform der Europäischen Union. Das hört sich sehr nerdy an, ist aber total wichtig, dass wir unseren Binnenmarkt stärker schützen und die ganzen Produktstandards, die ja sehr hoch sind in der Europäischen Union, die Verbraucherschutzstandards, wirklich einhalten können, wenn jeden Tag irgendwie Tausende von Paketen aus China kommen, der Zoll gar nicht mehr hinterherkommt. Und ich finde immer, eine gute Zollpolitik ist die andere Seite der Medaille von einer guten eben Verbraucherschutzpolitik und einer guten nachhaltigen Wirtschaftspolitik. Weil wenn wir unseren Binnenmarkt nicht richtig schützen können, dann macht das alles andere gar keinen Sinn. Und das, wenn das wirklich kommt, wird es eine der größten institutionellen Reformen der letzten Jahre. Und dafür kämpfe ich auf einer Metaebene, kämpfe ich dafür auch bei mir im Ausschuss, dass wir immer mit demokratischen Mehrheiten abstimmen und dass die Konservativen nicht nach rechts abrutschen.
Gut, ja, das klingt spannend. Ich wünsche viel Erfolg dabei und sage ganz herzlichen Dank.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Europa to go ist eine Kooperation der Plattform Europa Blog und Die Zukunft EU und der Tageszeitung NDE der Tag. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit. Durch ein Steady-Abo der Plattform Die Zukunft EU, ein Abo der Tageszeitung NDE der Tag oder eine Spende.